Ein wunderschönes, frohes, neues Jahr. Hier ist Alt und Spiele und wir melden uns nicht nur mit der frohen Botschaft eines neuen Jahres, sondern auch mit einem Jubiläum. Folge 30.
Wow. Ist das ein rundes Jubiläum, nur weil es eine Null ist? Nee, ne?
Doch, natürlich. Alles mit einer Null und einer Fünf würde ich als rundes Jubiläum bezeichnen.
Also okay. Ich bin ziemlich rund und ich werde immer runder, also ja. Klar.
Ja. Ja, das kommt dazu nach diesen ganzen Fress- und Sauforgien der letzten Tage.
In der Tat.
Habt ihr schön geböllert?
Nein.
Das war ein Spaß.
Ja.
Niemand hat geböllert.
Ich hatte noch so Tischfeuerwerk, also so Dinger, die du so drehen kannst, wo dann Konfetti rausgeschossen kommt, die auch so ein bisschen so, so ein bisschen Geräusch machen.
Das ist so wirklich das traurig. Das erlaubt war. Ne?
Ja. Ach, sagen wir es mal so, ich persönlich böller ja wirklich gerne, aber ich habe dieses Jahr auch so gemerkt, ganz ehrlich, es hat mir nicht gefehlt, nicht zu böllern. Nein. Da war ich selber überrascht.
Ja. Ich persönlich böller sowieso nie selber. Ich gucke immer zu, wie andere Leute ihr sauer erspartes Geld durchbringen und in Schwarzpulver investieren. Aber mir hat es auch nicht gefehlt. Also ich habe jetzt einfach, ne, also wir haben hier vom Balkon nur so ein bisschen was gesehen und keinen Farben mehr. Aber ja, Gottchen, da kommen wir auch durch. Ne? Also.
Ja, eben. Mhm. Eben.
Das neue Jahr steht vor der Tür, Leute.
Ja, und damit auch neue Spiele, zum Beispiel neue Konsolen, denn viele Leute warten ja immer noch auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X und dieses Jahr kommt sie endlich, hoffentlich, irgendwann bei euch an.
Flächendeckend, ja.
Hat man eigentlich, Andreas, die Frage geht natürlich an dich, du bist ja da Experte.
Okay, danke.
Nee, aber hat man schon so einen Überblick, wie viele Leute noch auf ihre Konsolen warten, wie viel ausgeliefert wurde und wie viel noch hinten ansteht, weiß man das? Oder ist das alles geheim?
Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber ich habe auf einer Konkurrenzveranstaltung, auf der ich war, habe ich ja mit dem lieben Michael Pachter gesprochen. Tobi, wir haben das kurz anklingen lassen beim Jahresrückblick. Genau. Der hatte ja die interessante Theorie, dass Sony und Microsoft trotz Corona und trotz der eh schon normalen Knappheit ihre Konsolen auch so ein bisschen künstlich verknappt haben, wie das in der Vergangenheit wohl immer mal wieder gemacht wurde. Weil der Hype ist ja trotzdem da und je mehr Konsolen sie später verkaufen, desto mehr Umsatz machen sie damit, desto mehr Profit machen sie damit, weil momentan sind die Konsolen ja immer so knapp kalkuliert, ne, dass man gar keinen Gewinn macht mit verkauften Konsolen zum Launch und das wird eben sukzessive, wird das immer günstiger für die. Also der hatte wirklich die Theorie, es ist Sony und Microsoft gar nicht so unlieb, dass die Verfügbarkeit deutlich eingeschränkt ist.
Aber ja, und ich würde dazu noch sagen, das wird auch kein Händler wird sagen, hey, wir haben 200.000 Bestellungen und konnten aber nur 10.000 ausliefern. Diese Blöße wird sich, glaube ich, keiner der großen Händler geben. Deswegen werden wir da wahrscheinlich keine offiziellen Zahlen in irgendeiner Art und Weise erfahren. Weil wir wissen ja, die Großhändler haben ja auch übergebucht quasi, also haben mehr Bestellungen angenommen, als sie Konsolen kriegten. Und je höher diese Diskrepanz ausfällt, ich glaube, desto beschissener ist dann künftig der Ruf dieses Online-Stores. Und deswegen werden wir das, glaube ich, offiziell niemals erfahren.
Aber das wundert mich jetzt, weil Andreas ja sagte, sie wollen es ein bisschen künstlich verknappen. Es gab ja etliche Vorbestellungen. Also die kannst du ja nicht mehr nach hinten schieben. Die sind ja schon da und die gehen ja auch in das, buchhalterisch meine ich doch, auch in das entsprechende Jahr rein, oder?
Das stimmt, ja. Das
also von daher, muss man das willst du dann noch knapp verknappen? Also.
Ja, aber ich meine, es ist halt dieses Ding, ne, die künstliche Verknappung, um einen Hype zu generieren, in diesem Jahr gepaart mit einer tatsächlichen Verknappung durch gestörte Lieferketten durch Corona. Das hat dann, glaube ich, zu diesem Super-GAU dieser wirklich extremen Lieferengpässe geführt. Also Lieferengpässe bei neuen Konsolen gab es ja schon immer, ne? Also gut, beim Super NES wahrscheinlich nicht, irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, ist auch eine Weile her. Aber das hatten wir ja bei der, selbst bei der Wii U tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, ne?
Ja. Ja, absolut. Ich weiß noch genau, als die Wii U rauszukommen drohte, ja, ich habe mich irgendwo auch, ich glaube, ich habe irgendwo sogar mich angestellt, also ich stelle mich ja eh immer an, aber in dem Fall habe ich mich wirklich auch physisch angestellt, bei irgendeinem Mitternachtsverkauf und habe dann zwei Konsolen.
Jetzt habe ich ihn verstanden. Jetzt habe ich den verstanden mit dem mich angestellt.
Achso, danke, hat gedauert. Ne? bei irgendeinem Mitternachtsverkauf und ich habe dann zwei Konsolen gekauft und ich dachte, ja, jetzt bist du mal der Kluge, der dann irgendwie eine zweite Konsole eben weiterverkaufen kann. Nicht mit irgendwie Profit, nicht großartig jedenfalls. Und dann war die Wii U auf einmal, wollte sie keiner haben. Ne? Aber das weiß man halt immer erst hinterher.
Mhm. Ja, deswegen, die neuen Konsolen kommen dann irgendwann dieses Jahr, aber es kommen ja wirklich neue Konsolen in diesem Jahr 2021.
Ja, absolut. Und eine habe ich hier vor mir, die gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten erschienen, also jedenfalls für mich erschienen ist, für normale Besteller, die nicht bei Kickstarter oder Indiegogo oder wo es war, unterstützt haben, schon vor 5 Jahren gefühlt. Für die wird es auch eine Konsole, die erst dieses Jahr rauskommt, nämlich von Atari.
Ah.
Wir haben schon mal drüber gesprochen, ne, Jochen, auch gerade mit deiner Verwandtschaft.
Ja, und wir sprachen da drüber noch in der im Jahresrückblick irgendwie. Danach habe ich auch versucht, sie mir zu bestellen. Geht aber nicht. Aktuell kann man sie nur bestellen, wenn man in den USA lebt, tatsächlich. Aber ich gehe mal davon aus, irgendwann im Laufe des Frühjahrs wird sie kommen. Hast du denn schon Gelegenheit gehabt, Andreas, diese neue Atari-Konsole mal einzustöpseln?
Ja, nein. Ich hatte es versprochen, Jochen, beziehungsweise ihr beiden. Tobi, leider nicht. Und es liegt nicht an mir. Der Grund liegt bei CD Projekt Red. Es tut mir echt leid. Aber ich packe sie jetzt gerade aus. Hört ihr es?
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ach, du hast sie noch nicht mehr ausgepackt.
Alter, Cyberpunk 2077, ich brauche wirklich jede Sekunde meines Lebens investiere ich in dieses großartige Open-World-RPG. Das müsst ihr doch verstehen.
Okay, verstehe, ja.
Ja, ich verstehe, dass man abgelenkt ist tatsächlich. Also bei mir im Moment passiert nicht viel auf dem Bildschirm außer Darts-WM. Und deswegen, ja, ich habe noch Cobra Kai zwischendrin gebinged, irgendwie die dritte Staffel, die am 1.1. rauskam, so, aber sonst viel mehr Konsum passiert auch nicht, außer Cobra Kai und Darts WM im Moment.
Na, Star Trek Discovery.
Da fehlt mir noch die letzte Folge von Discovery tatsächlich. Habe ich auch, aber wie gesagt, Cobra Kai.
Jetzt die aktuelle, die müsst ihr gucken. Es war wirklich unglaublich. Also ich war immer Discovery-Fan, aber es wird immer besser und jetzt zum Staffelfinale aufbauend eine Folge kommt noch. Hammer, wirklich, Wahnsinn. Ich kann nur sehr dazu raten.
Gut.
Also mit anderen Worten, wir haben keine Zeit, ne?
Ja, natürlich haben wir keine Zeit, aber die Atari-Konsole, du hast jetzt ja Gelegenheit, sie auszupacken. Wie fühlt sie sich an? Sieht sie aus? Oder ich meine, sie sieht ja aus, was ich gesehen habe, erinnert sie sehr stark an das Atari VCS 2600.
Richtig, heißt ja auch so quasi, also ohne die Zahl.
Genau.
Sie hieß mal Atari Box, das war mal der Codename. Und dann haben sie in Atari VCS umbenannt, mit einem sehr stylischen, leicht retrohaften Logo und vor allem eben in der super limitierten Vorbesteller-Version, die ich in den Händen halte, natürlich mit dem Faux-Wood-Finish, ja, also ähnlich wie damals der 2600, eben mit so Holzfurnier oder wie man dazu sagt.
Echt Holzfurnier, ja. Ja, das war auch das Schönste am 2600.
Echt, also ich vermute Falschholz, Furnier, aber egal. Also es sieht so aus.
Aber laufen da jetzt die ganzen alten Spiele? Ich kann mich noch an, aus damaliger Sicht, für wahnsinnig große, artige Spiele wie Pac-Man oder Defender oder was auch immer. Pitfall. Und aus heutiger Sicht, die kann ich nicht mehr spielen, weil das so schlimm ist. Jetzt sag mir bitte nicht, dass die Spiele 1:1 jetzt auf neuen Ding laufen mit HDMI-Anschluss auf dem Fernseher oder keine Ahnung. Oder kommt da was Neues jetzt?
Beides. Also natürlich laufen alte Klassiker auf dem Ding. Es gibt diesen sogenannten Atari Vault. Das hat nicht mit Fallout zu tun, sondern einfach nur ein Archiv, ein Klassiker-Archiv ist verfügbar. Aber es sind natürlich eben auch neue Spiele dafür verfügbar. Die Konsole hat so einen großen Schwerpunkt auf Streaming und online, vor allem auf Social, soweit ich weiß.
Ja, aber wozu brauche ich dann noch eine Konsole? Ich kann doch so viele Konsolen, kann ich doch gar nicht. Das ist doch totaler Irrsinn.
Ja, weißt du was, der Grund, es gibt ja einen Grund, warum ich jetzt, warum die hier 5 Tage rumstand, außer Cyberpunk 2077. Ich habe sie mir natürlich deshalb geholt und das wird bei vielen Leuten der Fall gewesen sein, würde ich jetzt mal vermuten, als Sammlerobjekt, ne? Also, gibt ja Konsolen, die kauft man, um sie dringend zu spielen.
Ach, deshalb hast du die auch nicht ausgepackt, ja? Okay.
Ja, also ich packe sie ja jetzt gerade aus, aber ein großer Teil des Grundes, warum ich sie mir geholt habe, vor allem eben in dieser limitierten Version, ist natürlich, weil ich dachte, komm, das wird irgendwann mal Millionen wert sein.
Was hast du auf den Tisch gelegt für die limitierte Version?
Ganz Genau kann ich das nicht mehr sagen, weil es ja gefühlte 5 Jahre her ist.
Ungefähr reicht aber.
Aber ja, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich bemüht, so eine zu kaufen, die ist sauteuer. Die ist wirklich sauteuer.
Wenn ich mich recht erinnere,
kostet sie eben mit Joystick und klassischem Controller. Es gibt nämlich den alten Joystick etwas reimagined dazu. Kostet die über 300 Euro. Ich glaube, 350 zahlst du dafür. Dafür kriegst du eine Switch. Und zwar
mit dem Spiel. Und wie wird die gehandelt, wenn die jetzt verkaufst?
Da habe ich gar nicht nachgeguckt.
Ach so, ich dachte, es hörte sich so an, als wären jetzt schon Liebhaberpreise auf dem Markt. Okay.
Ganz rollig drauf, Jocke.
Kann ich mir denn noch eine kaufen?
Irgendwie so, ey, wie kann ich mein Weihnachtsgeld oder meine Weihnachtsgeschenke investieren? Irgendwie das Geld, das ich geschenkt gekriegt habe. Wie kann ich das jetzt vernünftig investieren? Ja,
Ich muss an meine Rente denken.
Ja, also, super.
Ich habe sie jetzt in der Hand, in einer wunderschönen Verpackung, muss ich wirklich sagen. Also da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Dann ist hier so ein kleines Certificate of Authenticity für die Collector's Edition mit dabei, mit so Stempel, holographischem Dings und so. Mhm. Sehr, sehr schick. Und sie ist deutlich kleiner, als man so denkt. Also sie ist, ich würde mal sagen, nicht viel größer als, so ein bisschen größer nur als die Switch. Mhm. Schickes Ding. Sehr schick.
Ja. Okay, der VCS 2600 war ja auch nicht so riesig, wie man rückblickend denkt.
Ja, ah. Ich habe selten einen gesehen und nie damit wirklich gespielt, muss ich gestehen.
Echt nicht? Oh, das war tatsächlich meine erste Konsole.
Meine auch.
Ein Kumpel von mir hatte das. Ich hatte das nie, weil meine Eltern damit überhaupt nie was zu tun haben wollten. Und dann bin ich immer zu dem gefahren und da auch immer übernachtet und die lief dann heiß. Und dann diese Gamepads oder Joysticks da kaputt gecrashed und zusammengeklebt wieder. Und die sind ja, innen drin war ja so ein weißer Plastikring. Und wenn man nach links und rechts, wenn man dieses Summer Games gemacht hat, oder wie hieß das denn, das, Tobi, weißt du, wie das Sportspieler hieß? Oh, ich weiß es nicht, auf alle Fälle.
Ja, es gab Track and Field.
Ja, Track and Field, genau, das war's. Ja. Und dann haben wir da diese die Joysticks zerlegt und dann aufgeschraubt, dann mit Tesaband geklebt und dann wieder grausam.
Aber die Joysticks waren der absolute Knaller, fand ich. Ja. Also der Joystick vom Atari 2600 war wirklich ein richtig guter Joystick, wie ich fand. Ja. Gut, alles klar, also die neue Konsole ist da, wer sie vorbestellt hat, bekommt sie schon und irgendwann kommt sie vielleicht dieses Jahr auch in den Handel, vielleicht sogar noch vor der Xbox, wer weiß.
Oder, also sie kommt sicherlich noch vor der anderen Konsole eines bekannten Retro-Herstellers, die ebenfalls erscheint, nämlich offiziell im April. Also sehen wir hier einen gewissen Trend. Atari ist wieder auferstanden mit Hardware und Intellivision steht wieder auf in Sachen Hardware. Wir haben, glaube ich, in vergangenen Podcasts auch schon drüber gesprochen. Aber eben jetzt ganz wichtig für unseren Ausblick: im April erscheint Intellivision Amico.
Genau, richtig. Kurz für alle, die es nicht kennen. Intellivision war mal eine Konsole vom Hersteller Mattel in den 70er Jahren. War besonders in den USA groß. In Europa, glaube ich, war die tatsächlich gar nicht so groß. Da war Atari, glaube ich, eher der Platzhirsch, sag ich mal. Aber die Intellivision Amico in den 70er Jahren, so das Ding. Und die neue Konsole
Intellivision.
Genau, damals hieß es nur Intellivision. Ne? Ja. Das Amico ist, glaube ich, der neue Name. Und ja, das Neue, die Intellivision Amico jetzt, ein Projekt von, Gott, wie heißt der Mensch?
Video Tommy Games. Tallarico.
Genau, Tommy Tallarico, der Cousin von Steven Tyler, dem Sänger von Aerosmith, für die Rockmusikaffinen unter euch. Ja, und die Konsole Intellivision Amico soll ja so dieses 70er Jahre, wir sitzen alle zusammen vor der Konsole und spielen im Familienrahmen-Ding wieder beflügeln.
Mhm.
Aber so richtig überzeugend, also Tallarico ist ein super Verkäufer, glaube ich, aber so richtig überzeugend, also weil so wirklich Earthworm Jim war einer der Titel, die angekündigt waren. Tolles Spiel damals, aber ist das ein Ding, wofür man sich eine Retro-Konsole holt? Das ist jetzt meine Frage.
Also erstmal muss ich im Sinne der Firma sagen, Achtung, sie bezeichnen das nicht als Retro-Konsole. Sie sind natürlich eine Retro-Marke, aber auf keinen Fall wollen die das als Retro-Konsole verkaufen, weil sie eine größere Zielgruppe im Blick haben. aus Sicht, also ich spiele jetzt mal ganz kurz so deren Agenten, sagen wir mal, ja.
Ja.
Die Analyse von Tommy Tallarico, der, das muss man auch dazu sagen, der zwar sehr bekannt ist in der Branche, der aber eigentlich bisher nur Musik, also in Anführungszeichen nur, ausschließlich Musik gemacht hat. Er ist Komponist für viele Videospiele gewesen, der war sogar, glaube ich, für das Sounddesign an Metroid Prime, dieser großartigen Nintendo-Serie beteiligt. Dann hat er Videogames Live gemacht. Und auch Earthworm Jim übrigens. An Earthworm Jim auch, ja. Also er ist gut mit David Perry befreundet, ehemals von Shiny Entertainment, der auch mit an Bord ist an dem Projekt, bei dem Projekt Amico. Ja, im Grunde genommen ist der Komponist. Der hat mit Spieleentwicklung hat er gar nicht so viel zu tun gehabt. Mal gucken, wie das so wird. Seine Analyse ist, dass eben das, was die Wii 2006 gemacht hat, zu sagen, hier, wir suchen den blauen Ozean, wir fischen also in Gewässern, in denen sich nicht die Haie Microsoft und Sony zerfleischen, sondern wir suchen einen neuen, blauen, unerforschten Ozean und fischen da nach unserer Zielgruppe und suchen Leute, die Familien, die wieder zusammen auf der Couch zusammenspielen wollen. Genau das macht er jetzt mit diesem Projekt, weil er sagt, Nintendo hat das sozusagen, ist zu Hardcore-lastig geworden. Und auch die anderen irgendwie bieten den Familien nichts mehr. So, genau. Diese Analyse kann man jetzt teilen oder nicht. Ich teile sie ganz klar nicht. Aber eben das ist sozusagen deren Ausgangspunkt.
Ja. Ja, da muss man mal gucken, ne, ob das halt funktioniert, ob das halt aufgeht, weil ich sag mal, als Familienkonsole würde ich immer noch sagen, kauf dir eine Switch oder überhaupt Nintendo halt. Ob jetzt Intellivision Amico da wirklich mithalten kann, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich toll, wenn der Markt da wieder so ein bisschen belebter wird, sag ich mal, ne? Finde ich persönlich gut, aber ob das wirklich funktioniert, das Konzept, keine Ahnung. Zumal die Konsole sollte ja auch schon veröffentlicht sein eigentlich, die Intellivision, ist aber wegen Corona-Produktionsketten verschoben worden auf, ich glaube, Frühjahr, ne?
Genau, im April jetzt. Das Datum steht fest, aber sie wollten also rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Und das haben sie nicht geschafft, genau. Allerdings bei der Atari VCS ist es auch eben, ne, also du hast ja schon gesagt, es ist relativ schwierig, zu bekommen. Genau. Bei denen gibt es auch Verzögerungen. Aber beide Konsolen wollen keine reinen Retro-Konsolen sein. Das kann man schon so festhalten. Aber eben Atari, eben, ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist wirklich, wenn du sie jetzt eben vorbestellen möchtest, kostet dich der Spaß $380. Also das, nee, 90, Entschuldigung, $390. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil da kriegst du schon eine Xbox Series S für mit fast zwei Spielen.
Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das Konzept aufgeht. Ich kann es mir ja nicht vorstellen. Also ich persönlich bin meilenweit davon entfernt, mir 6 Konsolen in den Schrank zu stellen.
Och, ich sag mal so, solange der Platz noch da ist und ich will mein Wohnzimmer sowieso ein bisschen umgestalten, weil die PlayStation 5 nicht dahin passt, wo die PlayStation 4 stand, muss ich sowieso neue Wohnzimmermöbel investieren. Aber gut, nach 15 Jahren kann man das, glaube ich, auch mal tun. Oder 10 Jahre, weiß gar nicht, wann wir die Wohnzimmermöbel gekauft haben. Aber das DVD-Regal zum Beispiel kann ja mittlerweile auch weg. Ne? Da kann man da mal so ein bisschen insgesamt umbauen und dann mal gucken. Deswegen wäre da auch wieder Platz für mehr Konsolen. Aber abwarten. Eine Konsole ist ja vielleicht auch noch in diesem Jahr am Start. Also keine ganz neue Konsole, aber ein kleines Upgrade zur Nintendo Switch tatsächlich. Die Nintendo Switch Pro, wie auch immer sie heißen wird, aber es gibt ja da Insider-Informationen, dass die tatsächlich kommen soll. Sprich, eine neue Switch-Konsole, die allerdings jetzt nicht komplett neu ist, sondern einfach nur einen besseren Monitor hat zum Beispiel, ne?
Ja, die vielleicht 4K unterstützt, auch in der Verbindung mit dem Fernseher, das ist durchaus möglich. Allerdings ist die Frage, ist Nintendo wirklich in Zugzwang? Denn die klassische Switch, die ja schon einmal ein Mini-Hardware-Upgrade erfahren hat und der Akku wurde damit eben deutlich verbessert, das wurde aber nicht kommuniziert, es ist immer noch die Nintendo Switch. Die verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Sie hat, glaube ich, im vergangenen Jahr, wenn man sich 2020 anguckt, sowohl die Xbox One-Familie wie auch die PlayStation 4-Familie, ich glaube, sie hat sich besser verkauft. Also auf jeden Fall hat sie sich sehr, sehr gut geschlagen gegen die fetten Konsolen, sage ich mal. Obwohl es natürlich so Releases gab wie The Last of Us 2 und, ne, müssen wir nicht drüber reden. Also sie hat sich gut geschlagen, sie hat sich im Weihnachtsgeschäft super verkauft Momentan sind sie nicht wirklich im Zugzwang, aber ich denke auch, dass sie das längst vorbereitet haben und dass in dem Moment, wo die Verkaufszahlen etwas runtergehen, Nintendo dann damit rauskommt.
Genau, richtig, richtig. Aber das ist, wie gesagt, die ist ja bis jetzt nur in Anführungsstrichen ja, Gerüchte, da gibt's ja noch kein offizielles Statement von Nintendo oder ähnliches. Aber gut, immerhin passiert auch auf der Konsolenecke ein bisschen was in diesem Jahr, wo man sich halt vielleicht auch drauf freuen kann. Aber freuen können wir uns natürlich auch auf endlich die großen Spiele für die Next-Gen-Konsolen.
Ja.
Wo ja dann einiges kommt. Du freust dich nicht, Jochen. Du klingst direkt so fragend irgendwie. Du hast da schon, hast den Kaffee schon auf oder was?
Nee, ich wollte fragen, hast du denn ein persönliches Highlight, wo du sagst, genau darauf habe ich mich jetzt für die PlayStation 5 oder die Xbox gefreut oder freue ich mich?
Es gibt einen Spieltitel, ich weiß jetzt nicht, ob der exklusiv ist, aber es gibt ein Spiel in diesem Jahr, wo ich mich sehr darauf freue und das ist Gotham Knights. Nächste Fortsetzung der Arkham-Reihe, sag ich mal. Diesmal ein bisschen anders. Okay. Man spielt nicht Batman, sondern man spielt sozusagen die Next Generation. Also man spielt entweder Robin oder Batgirl. Und das Ganze auch im Multiplayer tatsächlich. Da bin ich gespannt, wie das Konzept aufgeht. Denn ich bin ein Riesenfan der Arkham-Reihe. Und das neue Konzept von Gotham Knights, sprich Spiele als einer der Gehilfen Batmans und das Ganze dann auch im Multiplayer, im Koop, finde ich total geil, den neuen Ansatz. Und ja, ich bin halt Fan der Reihe und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel tatsächlich sehr.
Kommt das denn von Rocksteady aus London?
Ich meine, es ist von Rocksteady Games, ja. Beziehungsweise ist es vom Vertrieb Warner angekündigt worden, auf der E3, wenn ich mich nicht irre. Und ich gucke mal kurz nach. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein Spiel in diesem Jahr, auf das ich mich sehr, sehr freue.
Die sind ja schon Garant für Qualität, das muss man auch mal sagen.
Genau, richtig.
Ich habe jetzt mal hier den Kalender auf für das erste Quartal für die PlayStation 5. Spielequelle ist Gameswirtschaft. Ja, da sind jetzt nicht so, also 2, 4, 6, 8, 9 Titel. Hitman 3 unter anderem.
Der kommt jetzt direkt im Januar,
20. Januar, Auge drauf wahrscheinlich. Seid ihr Hitman-Fans? Ich bin eher so, geht so, ja.
Auch ich mag Hitman. Ja. Also ich finde das Konzept ziemlich cool und mag die Reihe auch. Und ist jetzt aber nicht, ist so ein Titel so, wo ich sagen würde, ach ja, wenn ich jetzt nichts anderes tun hätte, würde ich den mal mitnehmen. Aber jetzt nicht so eins, wo ich mich halt so mega drauf freue. Aber durchaus eins, wo ich mich, wo ich schon gespannt bin, wie das halt wirkt. Und vor allen Dingen ist ja kein Exclusive, glaube ich, für die neuen Konsolen. Aber da auch mal gucken, ob dann direkt zum Start in dem Fall halt auch direkt es besser ist auf der neuen Konsole als auf der alten. Das ist natürlich dann was man direkt dann gucken kann.
IO Interactive, also der Hitman-Entwickler, der dänische, der klassische, da freue ich mich ja auf ein ganz anderes Spiel. Die haben ja im Herbst angekündigt, oder im Winter sogar schon, dass sie ein 007-Spiel entwickeln. Es wird ein großes James-Bond-Spiel geben vom Hitman-Entwickler IO Interactive. Ob das 2021 erscheint, weiß ich nicht. Es ist eben gerade erst frisch angekündigt. Und darauf freue ich mich, weil ich glaube, dass eben die Kompetenz, die sie eben jetzt gerade mit der Hitman-Serie erarbeitet haben und anderen Projekten, dass die durch diese Erfahrung eben wirklich ein super 007-Spiel umsetzen dürften. Und da wird auch sicherlich viel reingesteckt, weil das einfach eine fette, fette Lizenz ist. Darauf freue ich mich sehr.
Okay. Übrigens noch kurz zu Arkham beziehungsweise Gotham Knights, wo wir gerade drüber sprachen. Es ist tatsächlich nicht von Rocksteady, sondern von Warner Brothers Studios in Montreal, die es entwickeln. Die haben allerdings schon die Erfahrung gemacht, die haben ja Arkham Origins entwickelt, was nicht zu der Arkham-Reihe gehörte. Aber sagen wir so, sie sind nicht ganz jungfräulich in Sachen Batman. Und ich weiß, dass damals bei Origins halt auch die Rocksteady Studios beratend involviert waren. Von daher, ich bin da absolut zuversichtlich. Und es sieht vom Trailer her auch wirklich sehr, sehr gut aus. Gucken wir mal, ob das Spiel dann das halten kann, was man im Trailer sieht.
Ja, Rocksteady konzentriert sich doch auf ein anderes Spiel. Machen die nicht irgendwie Suicide Squad als Spiel? Irgendwie eine andere DC-Lizenz setzen die gerade um. Ich meine, es ist irgendwie sozusagen die Videospiel-Antwort auf Suicide Squad. Meine ich.
Ja, was super wäre, weil der Film Suicide Squad 2 ja furchtbar. Also ich fand ihn grauenvoll. Allein Jared Leto als Batman irgendwie, als Joker, Entschuldigung. Als Jared Leto als Joker irgendwie ist eine Frechheit.
Ich hab ihn nicht gesehen. Also
da komme ich nicht drüber weg. Ja, also, sei froh.
Aber Leto als Schauspieler grundsätzlich, der Mann ist sehr gut.
Nein.
Blade Runner 2049. Hast du gesehen?
Nein, gucke ich mir auch nicht an. Ich hasse Jared Leto, Punkt.
Nee, kannst du.
So, Jared Leto ist ein völlig überbewerteter Musiker und auch ein völlig überbewerteter Schauspieler.
Der ist Musiker?
Jared Leto ist eine Katastrophe. Ah, okay. 20 Seconds to Mars, ja. Aha. 30 Seconds to Mars, Entschuldigung. Okay.
Also wirklich, ich kann nur sagen,
nein.
Versuch mal.
Sehr schön.
Blade Runner 2049, das ist eine riesen Performance. Ich kannte den.
Wollte ich mir eigentlich nicht angucken, aber jetzt, wo ich weiß, dass Jared Leto da mitspielt, hat der Film verloren einfach.
Ja, gut, okay. Ich sehe, da brauchst du ein paar Kästen Bier, nicht nur ein paar Flaschen.
Nein, Jared Leto hat einfach, nein, Jared Leto ist einfach, nein, ich habe den einfach auf Festivals gesehen, so, und diese Selbstinszenierung auf der Bühne als Jesus Christus, und er meint es tatsächlich dann ernst irgendwie, das ist eine Katastrophe. Okay. Also der Typ ist, und ich finde, wie gesagt, ich habe ja, aber ich finde ihn völlig überbewertet. So, ist es ja okay, was der macht, so, ich sag ja nicht, dass der ein schlechter Schauspieler ist oder so, aber der wird immer so als, ach, der ist so toll, der ist ein so, nein, ist er nicht.
Ah, okay, ja.
Ist er nicht. Bjarne Mädel, das ist ein guter Schauspieler, ja, aber Jared Leto ist überbewertet.
Ja.
So. Und wie gesagt, und als Joker, ich war echt sauer. Ich war richtig sauer, wie der den Joker inszeniert hat.
Okay.
So. Also ich bin wirklich Batman-Fan, und wie der den Joker inszeniert hat, irgendwie, das war eine Katastrophe.
Okay.
Also, so.
Ist gut, der kleiner Red. Musiker, also, weil du gerade Festivals gesagt hast?
Macht ja, der ist auch Musiker. 30 Seconds to Mars heißt seine Band.
Ach so, ja, ach so. Okay. Ja. Na, Herr Deswegen. Alles klar. Ich wusste nicht.
Schlimm.
Okay.
So, aber abgesehen davon, kommen wir doch zurück zu Dingen, auf die man sich freuen kann in diesem Jahr. Ich meine, nicht auf den nächsten Jared Leto-Film.
Hier, Square Enix schmeißt hier doch auch im ersten Quartal Outriders raus. Viele sagen ja so, das sieht aus wie Destiny, ist so ein Sci-Fi-Shooter, aber soll wohl besser sein, sagen einige. Da bin ich mal gespannt. Es steht ja nicht so auf Shooter, ich weiß ja, so auf Ballern, ne? Das ist ja eher nicht so euer Ding.
Was?
Ja.
Was?
Apropos Ballern. Dachte ich, dass ihr keine Shooter-Spiele spielt. Tobi zumindest, dachte ich, oder?
Ich bin nicht der Riesenfan von Ego-Shootern. Ja. Das ist tatsächlich richtig, aber ich spiele sie trotzdem. Aber ich bin jetzt nicht so.
Ja, aber du.
Ist es nicht so, dass es mein Favorite-Genre ist? Nein.
Ja, ich schon. Also ich meine, Half-Life ist eines, vor allem Half-Life 2, Hammer. Half-Life Alyx habe ich ja nun sehr intensiv gespielt auch. Aktuell in Cyberpunk 2077, auch wenn es kein klassischer Shooter ist, sondern eben eher natürlich ein RPG Open World. Also ich kann dir nicht sagen, wie vielen Tiger Claws, Valentinos und anderen Bandenmitgliedern ich schon in den Kopf geschossen habe. Also das ist wirklich, also Hunderte. Ich bin Level 44 und das kommt nicht von ungefähr.
Wow, sehr schön.
Ja, ich auch durch den Exploit, gebe ich zu.
Ich hab übrigens bei Steam jetzt Arma 3 gekauft, weil ich eingeladen wurde in so eine Dienstagsrunde mit so Typen, die immer Arma spielen. Habt ihr das schon mal gespielt?
Nein.
Oh, okay.
Arma ist, glaube ich, sehr bekannt für Mods auch, ne?
Ja, ich glaube, ja. Auf alle Fälle ist es ein relativ komplexer Kriegsshooter. Egal, will ich jetzt nicht ausführen, das Ding. Es hat schon viele, viele Jahre auf dem Buckel. Ganz viele Leute spielen es immer noch und ich schlag mich da gerade rum und denke so, das kann doch nicht wahr sein, dass man die Leute nicht trifft aus der Entfernung, wenn man irgendwie drüber halten muss und die Kugel. Es ist schon gut. Outriders war ich, ne? Genau, das war, kommt von Square Enix. Ist der einzige Shooter im ersten Quartal? Nee, Hitman, ja, kann man ja auch so bezeichnen. Was haben wir sonst noch? Yakuza, Like a Dragon.
Ja, ich weiß nicht, ob im ersten Quartal habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr unbedingt was Großes auf schon mal so übers Jahr gesehen. Aber worauf freut sich denn Andreas in diesem Jahr? Hast du da vielleicht ein Spiel, wo du sagst, so, boah, das ist dieses Jahr eins, wo ich Bock drauf habe?
Ja, total. Habe ich. Allerdings muss ich dem kurz vorweg schicken, dass ich ja 2020 damit angefangen habe, ganz intensiv so Mini-Reviews, Ein-Minuten-Reviews für die Dreisat-Kulturzeit zu produzieren. Was mich sehr freut, eine ganz tolle Sendung, eine ganz tolle Redaktion, die eben sehr offen auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hier, du machst ja ab und zu mal längere Berichte, mach doch mal Tipps, auch sozusagen kurze Kulturtipps aus dem Bereich Videospiele. Deswegen hatte ich eben 2020 schon schon eben ganz stark den Fokus auf ungewöhnlichen künstlerischen Indie-Spielen, sage ich mal. Und den werde ich eben gerade eben für die Dreisat-Kulturzeit weiter behalten. Und deswegen, musste ich so lange ausholen, deswegen freue ich mich zum Beispiel ganz, ganz intensiv auf so ein Spiel wie Stray. Dieses ungewöhnliche Cyberpunk-Spiel mit der Katze in dieser.
Genau, du spielst eine Katze, richtig?
In einer futuristischen Welt, die nur noch aus Robotern besteht, also wo sozusagen Roboter Menschen ersetzt haben und du bist aber das einzige klassische Lebewesen, nämlich eben so eine Katze. Und viel weiß man noch nicht, also ich weiß es noch nicht, ich weiß noch nicht so viel darüber. Aber interessant war, dass also entweder in der Xbox-Präsentation oder der Pläse-Präsentation, ich glaube, es war die PlayStation 5 Präsentation, da war es mit dabei. Es wird sicherlich für beide Konsolen erscheinen. Und sowas finde ich total spannend. Solche Ansätze. Es kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt es über meinen momentan liebsten Publisher, nämlich Annapurna Interactive. Ein großartiges Unternehmen, die schon ganz exzellente Spiele verlegt haben und damit anscheinend dieses Jahr weitermachen wollen.
Ja. Ich habe das von dem Spiel halt auch in dieser Präsentation gesehen und muss sagen, ich war da auch sehr überrascht, weil allein das Konzept, eine Katze zu spielen, gut, Tiere zu spielen, ist ja durchaus nichts Neues. Ne? Wir hatten ja den Goat Simulator oder das Goose Game, was ja auch sehr hervorragend war. Aber das, da stelle ich mir auch spannend vor. Also eine Katze in einer Cyberpunk-Welt ist auf jeden Fall, ich meine gut, ne? Wir kombinieren Katzen, die jeder süß findet, mit einer Thematik Cyberpunk, die viele geil finden. Mhm. Könnte ein Win-Win-Spiel sein.
Ja. Also, ja, genau. Und da kommen ja einiges, kommt einiges raus aus dieser Ecke, aus dieser indie-künstlerischen, anspruchsvolleren Ecke oder sagen wir mal anspruchsvoll, ungewöhnlicher vielleicht. Ich fand das total interessant, dass in diesen beiden großen Spielepräsentationen zum Start oder zum Einläuten der großen, heißen Marketingphase der neuen Konsolen, dass da ganz viel Indie drin war. Wir könnten andere Beispiele nennen. Aber erinnert ihr euch noch, als Xbox 360 vorgestellt wurde oder die PS3? Gerade bei der Xbox 360, da wurde groß kritisiert, oh, das sind ja nur Shooter, immer nur Baller, 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 also sozusagen Gears of War und ja. Gears of War Klone. Und das ist längst nicht mehr so. Das sind Ansprüche. Ich meine, Ori ist eines der bedeutendsten, wir haben auch drüber gesprochen, ne? Im Rückblick, Tobi. Also eines der bedeutendsten Spiele für die Xbox aktuell. Und das ist ein opulentes, tolles, aber eben Indie-Spiel.
Ja, eben, richtig. Und gut, auf der anderen Seite wird dann bei solchen Präsentationen, wenn so der Schwerpunkt ist, immer gesagt so, wo sind denn die großen Titel? Das sind ja alles Indie-Spiele, dafür brauche ich keine Konsole. Da ist ja dann die Community andersrum am Motzen gewesen, ehrlich gesagt. Nee, aber da bin ich auch wirklich gespannt drauf, was da passiert. Aber es gibt natürlich auch noch die großen Spiele, die dieses Jahr eigentlich noch rauskommen sollten. Die letztes Jahr eigentlich noch rauskommen sollten. Ey, Leute, ich bin da durcheinander. Es ist jetzt 2021, ne?
Mhm.
Sonntag, wo wir jetzt aufnehmen, ne?
In der Tat.
Ja, diese ganze Feiertage, sorry, ja, ich bin da ein bisschen durcheinander. Genau, es ist ja zum Beispiel Halo. Das neue Halo sollte ja ein Starttitel werden. Halo Infinite zum Start der Xbox Series X. Ja, dann kam die Präse und alle waren begeistert von der Grafik und es wurde nochmal komplett auf links gedreht.
Immerhin haben wir jetzt ein tolles Meme.
Ja, genau, richtig, das stimmt.
Danke, Microsoft.
Und es soll ja dieses Jahr kommen, tatsächlich. Im Herbst.
Soll nicht dieses Jahr auch das erste Spiel von Daedalic rauskommen, vom Lord of the Rings?
Gollum?
Soll das, also das wäre natürlich dann auch mal ein deutscher Hingucker. Ne? Ich habe das Spiel jetzt nicht so verfolgt. Ich kenne den aktuellen Entwicklungsstand nicht, habe mich auch noch nicht damit beschäftigt. Einer von euch schon was gesehen, wie es aussieht und ob das Spiel weiß?
Ja, was gesehen nicht, aber man hat ja kurz, oder es wurde ja präsentiert und vorgestellt und dass es kommt irgendwie, aber Daedalic hat ja ein bisschen zu kämpfen aktuell wirtschaftlich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ne?
Naja, sie kämpfen schon lange, ne? Oder? Also das ist jetzt kein ungewöhnlicher Modus, leider für Daedalic. Die machen schon immer tolle Spiele, finde ich, die aber eben, weil sie vielleicht alle etwas ungewöhnlich sind, sich jetzt nie so super exzellent verkauft haben. Leider. Ich würde es ihnen wünschen.
Na, dann sind wir gespannt mal, wie das dann
also,
am Ende ist.
Ja, ich würde mich drauf freuen. Also, wenn die es wirklich gut umsetzen und ein deutsch lizenziertes Herr der Ringe-Spiel mit Fokus auf Gollum. Ich fände es super.
Sag mal, Kann das sein, wenn das richtig einschlägt, dass der Dalek dann eine richtige, auch finanzielle Kurve kriegt? Oder im schlimmsten Fall, dass das dann auch nach hinten losgehen kann? Weil das ist ja schon für das Entwicklerstudio eine große Herausforderung, so ein Blockbuster und so eine Lizenz zu bearbeiten.
Ja, oder klar, sowas. Ja, das schon, weil die werden für die Lizenz, die kriegst du ja nicht für eine Mark 50, da musst du ja schon ein bisschen was mehr auf den Tisch legen. Und dann steckst du natürlich auch viel Geld und Energie und Arbeit rein in so ein Spiel, damit es auch wirklich richtig, richtig fett wird. Ja klar, sowas kann natürlich so ein, wie sagt man? Ich wollte jetzt nicht das Wort kriegsentscheidend sagen, weil das ist ein Wort, das ich eigentlich nicht mag, aber das ist das Treffende.
Wegweisend.
Breaker, Dealbreaker, es ist halt nicht so, ja, es Scheideweg. Kann halt über Scheideweg, genau, richtig. Es kann über Gedeih und Verderb, entscheiden und das kann durchaus passieren. Ich meine, wenn man überlegt, der Hersteller THQ ging damals unter anderem pleite, weil die so eine Tafel rausgebracht haben, auf der man so digital schreiben konnte, dieses THQ, so ein Malbrett quasi. Und das war mit einem der letzte Sargnagel in THQ tatsächlich. Ja,
aber am Anfang sehr gut verkaufte. Das hat sich für die Wii, hat sich das super verkauft. Und dann haben sie gesagt, wir legen nach und machen eine professionellere Version für die Xbox und die PlayStation damals. Und das waren die Ladenhüter, das war eine Katastrophe, das wollte keiner haben. Und dann, ja, genau. Aber du, vollkommen richtig. Das war dann eben ein großer Faktor, warum THQ untergegangen ist, glaube ich auch.
Ja, richtig, genau. Und deswegen, also sowas kann natürlich ein Gedeih und Verderb sein. Drück aber die Daumen, dass der da liegt, bezauberndes Studio, ehrlich gesagt. Und die können das, glaube ich, gut hinkriegen. Wenn sie es wirklich umsetzen können, wird Gollum, glaube ich, auch echt ein sehr gutes Spiel. Ist auch eins, was ich auf dem Zettel habe. Ich weiß jetzt gar nicht, aktuelles Datum gibt es, glaube ich, nicht.
2021 heißt es.
Aber nur. 2021.
Ja, genau.
Ja. Genau.
Ja. Also sie sind ja in Hamburg. Ich war des Öfteren mal da. Das sind alles sympathische Kerle. Und dann merkt man Leute, also sind natürlich auch Frauen, also sind eine sympathische Truppe. Und ich drücke denen auch alle Daumen. Man merkt so, wenn man da in die Räume kommt, dass die wirklich irgendwie, dass da ist Leidenschaft für Videospiele, ne? So ein bisschen.
Ja.
Das ist schön, dann geht man da rum und dann zeichnen die und sind ganz enthusiastisch. Und das wäre wirklich schade, wenn das dadurch nach hinten losgeht. Also von daher alle Daumen hoch von mir auf alle Fälle.
Ja, der Carsten finde ich auch ist ein ganz, ganz wichtige Person für die deutsche Spielebranche. Und so wie er der Dalek durch eben teilweise ja eben auch schon stürmische Gewässer gesteuert hat, ich glaube, das gibt einem Hoffnung. Ich hoffe auch, dass Gollum ein ganz tolles Spiel wird. Er leitet das Studio, glaube ich, auch ganz gut. Es gibt zum Beispiel eine schöne Geschichte von irgendwie einer jungen Spielegrafikerin, die Game Designerin, die schon immer ein großer Fan von Daedalic-Spielen war und auch immer sozusagen in der Fan-Community sehr aktiv war. Und als sie dann ihren Abschluss hatte und als Game Designerin einen Job suchte, hat sie eben sich da gemeldet und gesagt, ich bin großer Fan. Ja, zack, wurde sie halt geheuert, ja, und jetzt arbeitet sie da. Also da arbeiten sehr, sehr engagierte Leute, die sehr kompetent sind und wissen, was sie tun. Also ich habe auch große Hoffnung. Aber klar, natürlich, mit so einem teuren Projekt, sowas wie ein Gollum-Spiel, da musst du viele, viele Millionen reinstecken, damit du dieser großen Lizenz gerecht wirst. Das kann tatsächlich, also daran kann man kaputt gehen, wenn es sich dann nicht gut genug verkauft. Und sie verlegen es ja selber, jedenfalls für Deutschland. Ich weiß nicht, wie sie das international machen. Also sie sind gleichzeitig auch der Publisher. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Electronic Arts oder ein Activision da im Hintergrund steht und da Geld reinpumpt. Ne? Das Geld kommt von ihnen selber. Ne? Hui.
Ja, genau. Richtig, ja. Ja, und dann gibt's ja noch so ein paar oder zumindest ein fettes neues Spiel, wo ich auch gespannt drauf bin. Hogwarts Legacy.
Ach, gar nicht auf dem Schirm.
Okay.
Ja? Hogwarts Legacy, ein Open-World RPG im Harry Potter
Universum
tatsächlich. Ist für 2021 angekündigt von den Avalanche Software. Mhm. Und du spielst halt in Harry Potter und spielst im Harry Potter Universum in der Vergangenheit allerdings, 19. Jahrhundert, und ja, du wirst halt Zauberschüler in Hogwarts tatsächlich.
Okay, bist du so ein Harry Potter, also magst du diese?
Mittlerweile. Ja. Ich fand's am Anfang, als dieser Hype war, irgendwie in den Nullerjahren alle die Bücher gelesen hatten, irgendwie habe ich Harry Potter ungefähr so gehasst wie heute Jared Leto. Aber
ach so, aber, okay, also das bedeutet, aber, bei Leto ist es
genau.
In so ein paar Jahren wirst du noch
Letto-Spielraum. Wenn er 7 Filme rausbringt, irgendwie, die mich dann von Film zu Film mehr und mehr überzeugen, tatsächlich, dann hat er auch eine Chance.
Okay, irgendwie. Dann fang mit Blade Runner 2049 an. Aber jetzt höre ich auf. Entschuldigung.
okay, ich setze ihn mal auf die Liste. Nicht in die Top 10, aber er ist auf der Liste, okay?
Danke.
Können wir uns darauf einigen, dann werde ich das tun und vielleicht ändere ich meine Meinung. Nein, aber deswegen, ich finde es halt spannend, dass man halt so ein bekanntes Universum nimmt und halt dann nicht irgendwie ein Spiel zum Film macht, sondern wirklich einfach ein Universum als Basis nimmt und dann darauf was aufbaut. Ist ja bei Cyberpunk ähnlich. Das Universum ist ja das Rollenspiel Cyberpunk 2077. Darauf haben wir ein eigenes Spiel aufgebaut und jetzt nehmen wir die Harry Potter Welt und bauen darauf ein eigenes Spiel auf.
Ja, nur
so ähnlich wie Gollum oder so, ne? Nur schon, ich mag sowas halt.
Ja, aber Cyberpunk 2022, das Pen and Paper Rollenspiel, seien wir ehrlich, das kennt kein Schwein, ja? Also Pen and Paper Rollenspiele spielen ja nun keine große Rolle mehr.
Stopp. Das stimmt so nicht.
Oh.
Nein, tatsächlich, gerade in der deutschen Pen-and-Paper-Szene ist in den letzten Jahren wieder ein unheimlicher Aufschwung, gerade auch jetzt vielleicht durch oder trotz oder mit Corona.
Ja.
Denn gerade, ich spiele persönlich das Schwarze Auge und gerade da hat sich unheimlich viel getan. Da gibt's eine riesen wachsende Community, die Verkäufe gehen wieder massiv nach oben. Da ist also tatsächlich eine Menge passiert. Also das Pen-and-Paper ist definitiv nicht tot.
Nein, grade, das hab ich auch nicht gesagt. Aber ich meine, es ist doch weiterhin trotzdem nur eine Nische, auch wenn da mal was wächst.
Aber eine wachsende Nische tatsächlich. Also doch, das muss man sagen. Ja. Es ist also eine Nische, die größer wird.
Also aber eben zu dem Vergleich, also Harry Potter ist einfach eine so massive Lizenz, die jeder kennt, auch wenn er noch keinen Film gesehen hat oder Buch gelesen, wie
richtig.
Ich zum Beispiel. Ich habe es auch bis jetzt komplett ignoriert, weil ich so mein Problem mit Hypes habe. Das ist es. Ich lehne sowas immer erstmal gerne ab, grundsätzlich. Und das ist natürlich mutig, dann da in diese Kerbe zu schlagen. Allerdings hatte man ja so einen kleinen Testlauf mit Wizards Unite, ne, mit der Fortsetzung von Pokémon Go im Harry Potter Universum. Ich weiß gar nicht, ob das so gut gelaufen ist. Nicht so gut wie Pokémon Go, aber das kann es auch nicht. Da hat man ja auch schon mal probiert, so quasi das Universum zum Abschluss freizugeben und man spielt jetzt nicht direkt selber Harry.
Ja, genau, richtig. Deswegen. Also, aber du hast natürlich recht, natürlich ist das eine größere Franchise-Basis als Cyberpunk oder auch als Witcher es war. Ne?
Ja.
Deswegen, ich find das gut und das ist auch ein Spiel, wo ich sage, so, da könnte man, glaube ich, schon mal ein bisschen gespannt drauf sein. Was habe ich denn noch hier auf meiner Liste
stehen? Resident Evil. Resident Evil 8. Ich fand ja viele Spiele von Resident Evil ganz gut. Resident Evil 8 Village.
Ja.
Ich bin mal gespannt drauf. Man munkelt ja, dass es irgendwie auch einen Multiplayer-Modus geben soll, könnte. Hast du nicht gesehen? Und ansonsten, mir fehlt jetzt so wirklich die totalen Mega-Highlights in diesem Jahr, die ich so auf dem Schirm habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, das liegt daran, dass in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr, dass so Events wie die E3 und die Gamescom, die halt dann so einen Hype hervorrufen können. Zum Beispiel, ich glaube, hätten sie auf der letzten Gamescom, hättest du da die ersten Trailer zu God of War Ragnarok sehen können, zum Beispiel. Ja, wäre das bestimmt ein Titel in diesem Jahr, wo alle sagen würden, boah, God of War Ragnarok. Ja,
aber wahrscheinlich, weil man nicht durch diese Präsentation geschleust wurde, man kriegt überhaupt nichts mit. Früher waren wir ja, hey, dann kommt in 2 Jahren das raus, hab das schon mal auf dem Zettel und dann geht man nächstes Jahr wieder in die Kabine und guckt sich neu.
Ja, richtig. Und
das hat man tatsächlich, wenn ich jetzt so die Liste hier lese und die Liste ist ja durchaus relativ lang in diesem Jahr, das sind viele Titel, die mir noch gar nichts sagen, wo ich auch noch nicht mal einen optischen Eindruck habe, was
richtig stimmt. Und auch eben, du hast vollkommen recht, dadurch, dass es eben keine solchen großen Messetermine gibt, sind die großen Hardwarehersteller und Publisher auch nicht gezwungen, zu diesen Terminen irgendwie ein bisschen was Neues an Futter zu geben. Das heißt, was ist mit dem neuen Metroid Prime zum Beispiel bei Nintendo? Das wird ein Riesending. Und davon haben wir aber lange nichts gesehen. Warum? Weil eben Nintendo nie durch diese Events im Zugzwang war, mal so ein klein bisschen Schnipsel davon zu zeigen. Nö, da ist jetzt einfach Funkstille. Eventuell erscheint das sogar noch in diesem Jahr, ich weiß es nicht.
Muss nicht sein,
aber ja.
Oder vielleicht auch eventuell Breath of the Wild 2.
Oh, Hammer.
Wäre auch eine Möglichkeit, dass dieses Jahr erscheint.
Ich lese euch mal vor, ja, was ich hier so auf der Liste habe. Braid Anniversary Edition, so. Dynasty Warriors, okay, kennen wir. Hitman 3, okay. MXGP, okay. Outriders, okay, habe ich eben erwähnt. Ride 4, okay, ist ein Rennspiel. Riders Republic.
Ja.
Ubisoft.
Ja, was das ist es? Hammer Trailer.
Das ist dieses Fahrrad, dieses Mountainbike-Spiel, ja, ne?
Okay, alles klar.
Ja, alles. The
Pedestrian.
Ne?
Pedestrian sagt mir gar nichts.
Nee.
Yakuza, Like a Dragon von Sega, okay. Aerial Knights Never Yelled von Head Up Games. Balan Wonderworld, Square Enix, keine Ahnung. What's this?
Keine Ahnung.
Chorus von Deed Silver. Control, okay, von Remedy auf der PlayStation 5. Cyberpunk, okay. Deathloop, okay, hast du eben gesagt.
Ja, Deathloop, auch ein Spiel, auf das ich mich.
Bethesda, ne?
Ja. Genau. Genau, das war eines der Spiele in der Präsentation, ich weiß nicht mehr, welche Präsi es war, aber ich glaube die PlayStation-Präsentation, und das sah ziemlich cool aus, so Tarantino-mäßig vom Setting her und vom Style her.
Aber da hast du es so in der Präsentation gesehen, deshalb fällt es dir jetzt wieder auf auf der Liste.
Richtig, genau das, ist genau das Ding, die Präsentation, das ist das und das fehlt halt einfach, deswegen zum Beispiel Hogwarts Legacy, ja, ich meine, es ist ein riesen Franchise irgendwie und ihr habt davon noch nicht gehört gehabt.
Ja, so. Stimmt, ja.
Ne? Das ist es halt. Und wir haben auch noch dann die Titel, ich meine, Halo Infinite hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Far Cry 6 kommt auch in diesem Jahr. Das sollte ja auch letztes Jahr schon kommen. Ist ja auch verschoben worden tatsächlich.
Final Fantasy 16, wo wir gerade bei F sind.
Genau, Final Fantasy 16. Oui. Plus der zweite Teil von Final Fantasy 7 Remake. Der müsste ja auch eigentlich dieses Jahr vielleicht kommen. Ne, dann haben wir noch Horizon Zero Dawn, die Fortsetzung.
Mhm. Ach ja, stimmt,
ja.
Genau.
Ja, ja.
Auch
ja,
noch. Forbidden West.
Genau, Forbidden West heißt sie. Dann haben wir noch Hellblade. Der erste hieß Senua's Sacrifice. Davon soll ja auch ein zweiter Teil kommen.
Ja.
Also von daher. Und es gibt noch ein Spiel, das ich auch auf meiner Liste habe, wo ich halt denke, vielleicht kommt es ja dieses Jahr endlich. Erinnert ihr euch, es gab mal auf der Gamescom, ich glaube vor 2 oder auch schon vor 3 Jahren, oder auf der E3 von Ubisoft eine Präsentation eines Titels namens Skull and Bones.
Mhm, ja.
Ein Piratenspiel. Das ist ja quasi die Piraten-Seefahr-Abenteuer aus Assassin's Creed Black Flag irgendwie sozusagen extrahiert hat, um ein reines Piraten-Manteldegen, Segelschiff-Kanone, Schatztruhe-Spiel zu werden. Hat irgendwie noch nie das Licht der Welt erblickt, außer diesem Trailer seinerzeit.
Stimmt, ja. So wie
und dann kam ja auch noch zwischendrin von Xbox, der ist sogar gar nicht unerfolgreiche Sea of Thieves, was ja auch so ein Piraten, eher geckiges Piratenspiel ist.
Halb erfolgreich, würde ich mal sagen, am Anfang. Ne? Ich meine, dafür, dass das der Riesenknaller von Rare war, ich glaube, sagen wir mal so, Microsoft hatte sich mehr erhofft.
Ja. Inzwischen, aber ich glaube, die es spielen, es hat, glaube ich, eine Fangemeinde einfach. Ja. Also die es spielen, sind treu und sind begeistert.
Ja. Absolut.
So muss man es, glaube ich, nennen. Ganz richtig. Ne? Und gucken, Skull and Bones. Vielleicht kommt das ja auch dieses Jahr. Ich weiß es nicht.
Ghostwire Tokyo von Bethesda.
Sagst stimmt. Was? Horrorspiel, ne?
Ja. Soll ich das jetzt beantworten? Ich meine, ja. Ich gucke mir mal eben mal. Ja, doch, ich glaube, ja. Aber auch das, ne? Eigentlich müsste man Bethesda-Spiele eigentlich auf dem Schirm haben. Hat mir jetzt gerade auch. Oder wir outen uns einfach als der unwissendste Spiele-Podcast, den es gibt gerade.
So kennt man uns.
Und alle so schlagen sich gerade die Hände auf. Oh Leute, seid ihr bekloppt, ey, kenn ich alles hier.
Aber das ist halt genau das Ding so. Ich meine, es ist halt echt einfach viel, was man nicht so wahrnimmt. Und wo man sich dann reinfuchsen muss. Und keine Ahnung, schwierig. Ich
würde ein Überraschungsjahr.
Durchaus ein Überraschungsjahr, aber auch ein Jahr, was nicht schlecht wird. Ich meine, ich habe andere Kollegen gelesen, die sagen, 2020 war voll das schlechte Spielejahr, was ich auch überhaupt nicht so empfinde. Irgendwie. Nee. Ich habe gute Titel gespielt dieses Jahr und letztes Jahr. Von daher, ich freue mich auf dieses Jahr und das Schönste wäre ja wirklich, wenn wir vielleicht in eine normale Gamescom wieder hätten, wo wir uns dann auch alle wieder als, ich meine, gut, da würde, glaube ich, keiner zur Präsentation gehen. Man würde sich einfach nur freuen, die Kollegen aus der Branche wiederzusehen und sich zusammen ein Getränk zu trinken. Das ist das, was mir fehlt. So diese Eventreisen. So, ich meine, letztes Mal war ich im März auf dem Final Fantasy VII Event tatsächlich. Das war im März und danach kam gar nichts mehr. Und ich habe auch wieder Lust, irgendwie auf solchen Präsentationsevents halt die Leute zu treffen. So.
Ich hab noch zwei Spiele. Dragon Age 4 mit großen Fragezeichen in diesem Jahr. Das ist natürlich auch schon ein fetter Titel.
Richtig. Aber aus der Ecke kommt ja dann hier Mass Effect.
Okay. Genau. Wenn der kommt, natürlich. Absolut.
Ja, gut, ist ja kein neues. Ist ja quasi ein Remake der alten Mass Effect-Teile.
Ja, aber trotzdem. Und dann haben wir noch Overwatch 2. Ist jetzt nicht mein Titel, weil ich online immer auf die Fresse kriege. Deshalb lasse ich die Finger davon. Ich spiele keine Online-Titel mehr, wo ich weiß, ich gehe aufs Schlachtfeld und habe nur 3 Sekunden Überlebenschance. Das macht keinen Sinn.
Okay, spielst du denn Among Us wenigstens?
Ey, 1000 Leute nerven mich, spiel es. Ich sag, ja, mach ich, ich verschieb's immer. Jetzt, Tobi, wir können das gerne mal zusammen spielen.
Ja, ich sehr schön.
Wir haben es gerade für die Switch runtergeladen.
Ich hab's noch nie gespielt, Andreas, ich muss es machen, ja. Ey, sorry.
Ja, ja.
Alle reden davon.
Ja. Das ist ein richtiges Phänomen.
Ja, gut.
Es gibt ja es gibt da schon einen Genre-Titel dafür, irgendwie Investigativ-Spiele oder irgendwie sowas.
Deduktionsspiel.
Ah, danke. Super. So ist es. Und da kommen ja auch noch mehr raus. Und zwar auch noch mit anderer Zielgruppe, mit anderem Anspruch. Ich habe jetzt irgendwie ein Spiel ausfindig gemacht, das erscheint in den kommenden Monaten. Das soll so ähnlich funktionieren, aber das ist so eine Art, so ein bisschen wie Cluedo, wie es auf Deutsch heißt. Das heißt natürlich Cluedo, ist ja klar. Also dieses
Ratebrettspiel.
Cluedo, ja, furchtbar eigentlich. Aber nur so ist es leider bekannt in diesem, ne, so wie Alien versus Predator. Predator, sagt der Deutsche. In diesem
Spiel, du bist so ein Snob, ne?
Ja, furchtbar. Snob. Bitte richtig aussprechen. Snob.
So ein Aussprache-Snob.
Ja. Snob, dankeschön. Ich bin so ein furchtbarer Mensch. Und es hat 30 Podcasts gedauert, dass ihr das rausgefunden habt. Das wird auf jeden Fall ein Genre, was ich etablieren will. Und dieses Detektivspiel, was ich jetzt meinte, ich habe jetzt gerade leider den Namen nicht im Kopf, das wird kein Riesenrelease, aber die arbeiten mit Schauspielern. Da werden sozusagen einige NPCs eben durch Schauspieler vertreten. Und man kann vermutlich nur eben zu bestimmten Slots eben dann auch wirklich spielen. Dieser Riesenhype um Among Us, ich glaube, der wird einiges bewirken in der Branche. Es gibt aber noch einen anderen Hype, über den ich gerne sprechen möchte.
Ein
großes Thema. Was ist denn mit VR 2021? Wir haben im
Das ist dein Lieblingsthema, genau.
Es ist ein wichtiges Thema, weil wir haben es im Jahresrückblick, wir beide, Tobi, haben wir es vernachlässigt, über VR zu sprechen.
Richtig.
Aber wir hatten, guck mal, wir hatten mit im Frühjahr mit Half-Life Alyx hatten wir einen riesen VR-Release, rein exklusiv VR. Wir haben dann am Ende des Jahres, im Dezember, haben wir mit Medal of Honor Above and Beyond einen weiteren Riesen-Release exklusiv für VR gehabt. Beides herausragende Titel. Ich weiß nicht, ob ihr Medal of Honor gespielt habt.
Nein.
Und beide Releases und natürlich viele andere kleinere Releases haben natürlich dafür gesorgt, dass sich VR-Brillen auch deutlich besser verkauft haben. Ich glaube, es waren im vergangenen Jahr irgendwie allein 6 Millionen Headsets, die sich zusätzlich verkauft haben. Das ist immer noch nicht da, wo man hin will, natürlich, ja. Gemessen an irgendwie allen Spielern haben irgendwie mal so 2% irgendwie eine VR-Brille, aber immerhin 2. Die Frage ist, wo geht die Reise hin? Wie wird sich das entwickeln? Wird AR, VR überholen? Aber konkret, wie geht's mit VR weiter? Wird 2021 das Jahr des Durchbruches, auf das wir alle warten?
Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Sea of Thieves, Pen-and-Paper-Rollenspiel und Jared Leto. Also es hat eine treue Fangemeinde, die auch total VR-affin ist und das auch immer feiern und zelebrieren wird.
Aber eigentlich ist
es Es ist jetzt nicht so bahnbrechend wie Online-Rollenspiele, aber ist da und wird konsumiert und es ist wie Jared Leto überbewertet. Aber ein bisschen überspitzt und zugespitzt. Aber die Sache ist die, ich weiß nicht, ich müsste mal die ganzen alten Folgen hören. Wie oft fragen wir uns, kommt jetzt das Jahr des Durchbruchs von VR?
Ich glaube Folgendes. VR ist total wichtig und aber wenn ich jetzt Spieler bin, dann überlege ich mir, wenn ich mir die Brille anschaffe, dann muss ich ja auch zahlreiche Spiele dafür kaufen eigentlich, oder sonst macht es ja keinen Sinn, oder spielst du nur ein Spiel? Also ich finde die Kosten, ich finde das einfach ganz schön für die meisten kostenintensiv. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also du musst ja auch zahlreiche Spiele noch kaufen, dazu kaufen. Also es ist nochmal ein Kostenfaktor, glaube ich. Ich glaube, da werden sich viele überlegen, okay, ist mir denn dieses Erlebnis in der Spielewelt für die Kohle jetzt wert? Oder verschiebe ich es auf, wenn es nur noch halb so viel kostet? Das glaube ich.
Ist so. Und ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, so es ist ein tolles Erlebnis, Virtual Reality, keine Frage.
Ja, absolut.
Ne? Aber neben dem Kostenfaktor ist ja auch, wenn du dir so eine Brille für einen PC holst, musst du ja, also so hast du einen Monitor, setz dich davor, kannst zocken. Bei einer dieser hochwertigen PC-Brillen musst du noch diese Sensoren irgendwo festschrauben, musst den Platz schaffen. Es ist halt schon einfach aufwendiger, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, dass das halt so ein Ding ist, was da so ein bisschen die Schwierigkeit ist bei hochwertiger VR. Bei etwas, schlechtwertiger VR kann man es nicht nennen. So ein Ding wie die Oculus Quest zum Beispiel ist super, du setzt die Brille auf, kannst zocken. So. Und ich glaube, wenn da auf der Ebene, wenn sowas wie, Half-Life Alyx läuft nicht auf der Oculus Quest. So.
Ja, vermutlich nicht, ja.
Ne? Mhm. Aber wenn du das halt hinkriegen würdest, solche hochwertigen Vollpreisspiele auf so einer Plattform wie der Oculus Quest, die du wirklich völlig, die du wirklich völlig niederschwellig benutzen kannst. Ja, wo du nicht erst irgendwie riesig aufräumen musst und aufwendig Dinge aufbauen musst, sondern die du einfach aufziehst und du bist drin. Das ist, glaube ich, dann das, wo VR sich vielleicht noch stärker verbreiten könnte. Es ist eine Technologie, die super ist, die auch eine Menge Spaß macht. Aber ich persönlich präferiere tatsächlich nicht VR. Also nennen wir es dann. Keine Ahnung. Ich brauch diese tiefe Immersion zu nicht, um unterhalten zu werden. Das ist einfach das. Aber das ist eine ganz persönliche Sache. Ich kann total verstehen, wenn Leute sagen.
Du magst auch Jared Leto nicht.
Bitte was?
Du magst auch Leto nicht.
Ich mag Jared Leto auch nicht. Richtig. Nein, aber wie gesagt, also ich mag VR. Ich tauche auch ab und zu mal darin ab, so. Aber da muss ich schon richtig Bock drauf haben. Das ist wie so ein Guinness. Kannst du auch nicht einfach mal eben so trinken. Da musst du richtig Bock drauf haben. Und so ähnlich ist VR.
Guter Vergleich.
Ja. Es hat doch mal irgendwie, ich glaube, war das Ken Kutaragi oder so, der Erfinder der PlayStation. Irgendein Sony-Typ hat gesagt, die PlayStation 3, so teuer, wie sie damals sein sollte, die ist so quasi das Vier-Gänge-Menü, das ganz edle. Und die Wii im Vergleich, die ist quasi der Fast-Food-Burger. Ne?
Und wenn du nachts im Suff aus der Stadt nach Hause kommst, isst du dann ein Vier-Gänge-Menü oder einen verdammten Burger.
Ja, eben.
So.
Ja.
Alles hat seine Berechtigung.
Absolut.
Ja, absolut. Ein Kumpel von mir hatte mich jetzt kurz vor Silvester gefragt, hast du noch eine PlayStation 2 zu Hause? Ich so, ja, wofür brauchst du die? Ja, wir wollten SingStar spielen, Silvester.
Ah, geil.
Ne, weil nur kleine Runde irgendwie und dann konnte ich meine PlayStation 2 mal wieder ausgraben. Ich dachte so, boah, warum liegt die so lange hier unten? Du musst die mal wieder nach oben holen und Guitar Hero und so die ganzen alten Sachen spielen. Also vielleicht erlebt das wir wissen nicht, wohin es sich bewegt. Vielleicht kommen auch wieder solche Spiele wie, solche Social gemeinsamen Singspiele oder so. Vielleicht erlebt das auch mal ein Reboot.
Mhm.
Wer weiß.
Das kann sein.
Aber es wäre, glaube ich, ziemlich schwer, wo du kaufst eine neue PlayStation 5, um dann SingStar zu spielen.
Jetzt haben wir schön das VR-Thema abgekanzelt, Andreas. Merkst du das?
Nein, ja, so ein bisschen. Nein, ich finde.
Ja, Moment.
Aber ist da denn irgendwas, Andreas? Du bist da im Thema tief drin. Sind irgendwelche neuen Brillen oder Spiele dieses Jahr angekündigt, die halt so richtig vielleicht dann den Durchbruch schaffen und 2021 dann doch zum Jahr des Durchbruchs von Virtual Reality machen?
Nee, ich habe da jetzt nichts auf dem Schirm, was 2021 erscheint, großartig, aber also abgesehen davon, dass HTC, die ja als Hersteller von hochwertigen VR-Brillen tatsächlich eben sehr bedeutend sind, leider nicht mehr als Hersteller von Smartphones, obwohl sie überhaupt dazu erst beigetragen haben, zu der Entwicklung von Smartphones damals.
Ja.
Also HTC hat angekündigt, dass sie da ganz große Produkt-Releases eben ankündigen werden. Also da kommt was von HTC. Aber nein, ich würde sagen, diese ganzen Spiele, die man dazu braucht, die sind alle längst da. Die sind schon da, man muss sie nur ausprobieren. Ich glaube, diese natürlich hast du recht, dass es eben nicht gerade niedrigschwellig ist, bei den hochwertigen PC-Brillen eben Sensoren aufzubauen. Ich habe sie bei mir fest installiert und muss eigentlich nur einen Knopf anmachen. Und trotzdem gebe ich zu, spiele ich es nicht täglich, noch nicht mal jede Woche unbedingt. Aber klar, ja genau, es könnte niedrigschwelliger sein. Aber die Spiele, die dazu dienen würden, die Menschen zu überzeugen, dass sie diesen Aufwand betreiben, die sind alle längst da.
Okay.
Die Leute kommen nur nicht dazu, sie zu spielen. Weil, wie denn? man muss sich ja erstmal die Hardware kaufen, bevor man dann eben das ausprobieren kann oder eben bei Freunden oder so probieren. Und dafür ist eben diese kritische Masse der Marktdurchsetzung noch nicht erreicht worden, glaube ich. Und es wird auch zu wenig getan im Einzelhandel, dass man sagt, hier probier doch bitte mal die neueste VR-Brille aus. Ja, sie kostet 1.000 €. Ja, du brauchst noch einen fetten Gaming-PC dafür, vielleicht einen neuen. Aber probier es mal aus. Das ist die Sache wert. Also mir wäre es das wert, wenn ich es mir von komplett hätte selber kaufen müssen. Meine VR-Brille ist eine Leihgabe.
Ja. Ja, also ich denke, wenn jetzt die 5G-Technologie, die wird ja im Laufe diesen und im Laufe der nächsten Jahre auch immer standardmäßiger werden. So, und die Datenmengen, die du über 5G kabellos übertragen kannst, das ist ja enorm, das ist ja ein Riesenschritt. Und ich glaube, wenn das dann wirklich Standard wird, dann wird auch VR noch besser funktionieren, weil du halt eben dann diese riesigen Datenmengen ohne Kabel übertragen kannst.
Ja.
Und das ist dann, glaube ich, das, wo es dann nochmal einen großen Schritt geben wird.
Ja. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, AR, Augmented Reality, das sei tatsächlich so der große Hoffnungsträger. Denn ich meine, eines der größten Videospielphänomene der letzten 5 Jahre war, müssen wir sagen, Pokémon Go. Und kaum etwas hat so eingeschlagen, also auch Among Us bei dem ganzen Hype ist noch lange nicht da, wo Pokémon Go war in Sachen Abruf und Downloadzahlen und Spielerzahlen. Und das war AR. Also AR hat ja auch ein immenses Potenzial, ist auch niedrigschwelliger, weil kannst du mit jedem blöden Smartphone benutzen, kannst du auch mit der Nintendo Switch benutzen. Also mal gucken, was da so an Ideen kommt. Ne? Also das Feld ist breit.
Das ist ein super Abschluss. Das ist ein super Abschluss für die heutige Folge, Leute.
Absolut. Wir haben ein bisschen in die Glaskugel geschaut und hoffentlich euch auch ein paar Tipps oder Hinweise gegeben, worauf ihr euch freuen könnt. Auf jeden Fall freuen wir uns auf 2021 wird vermutlich besser als 2020.
Das hoffen wir alle sehr.
Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dann noch einen schönen Start in dieses Jahr. Lasst euch gut gehen, bleibt tapfer und gesund.
Gesund vor allem.
Das ist ganz wichtig, genau. Mhm. Und Glück, viel Glück wünschen, finde ich auch immer wichtig.
Ja,
war. Genau.
Ne? Und wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge Alt und Spiele. Irgendwann im Laufe der nächsten Tage, Wochen in eurem Kosmos.
Von uns allen dreien. Alles Gute. Tschüss.